Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Kopfhörer, dem Podcast aus der FH Münster. Heute geht es hier um ein Thema, mit dem wir alle aktuell konfrontiert sind. Seit Beginn 2022 schnellen die Preise für Strom in die Höhe. Seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ziehen auch die Preise für Gas, Heizöl und Benzin deutlich an. Und laut Prognose des Statistischen Bundesamts sind Waren und Dienstleistungen um mehr als 10% teurer als noch im Oktober 2021. Die Inflation steigt scheinbar unaufhaltsam an. Geht das jetzt für immer so weiter? Wie kann man die Inflation aufhalten? Welche Auswirkungen hat sie auch im Hinblick auf die eh schon vorhandene soziale Ungleichheit? Und was ist das eigentlich genau, Inflation? Darüber spreche ich jetzt mit Manuel Rupprecht. Er ist Diplom-Volkswirt, Professor und Dekan an unserem Fachbereich Wirtschaft der Münster School of Business. Und bevor er zu uns an die Hochschule gekommen ist, war er lange Zeit bei der Deutschen Bundesbank in Frankfurt im Bereich Geldpolitik und monetäre Analyse tätig. Zu seinen damaligen Aufgaben zählte unter anderem auch die Beratung des Bundesbankvorstands in geldpolitischen Fragen. Bei seiner Lehre bezieht er immer wieder auch aktuelle Themen aus dem Geschehen in der Wirtschaft mit ein. Unter anderem, wenn er regelmäßig und auch aktuell zu der von ihm initiierten Ringvorlesung Aktuelles Wirtschaftsgeschehen verständlich und kompakt einlädt. Also genau der richtige Gesprächspartner für unser heutiges Thema. Hallo Herr Rupprecht.
Hallo Herr Schäfer.
Vielleicht steigen wir damit ein, dass Sie kurz mal erklären, was Inflation überhaupt ist. Was bedeutet der Begriff und was beschreibt er?
Inflation beschreibt eine Veränderung des Preises, des Preisniveaus von Gütern, die wir Konsumenten, Verbraucher typischerweise kaufen. Es gibt da verschiedene Konzepte, wie man das misst. Und internationaler Standard ist sozusagen, dass man definiert, was kauft der deutsche Durchschnittsbürger im Jahr typischerweise ein, wie viel Geld gibt er monatlich aus für Wohnen, für Energie, für Essen, für Freizeitaktivitäten. Und dieser sogenannte Warenkorb wird dann für einen gewissen Zeitraum fixiert. Und dann wird geschaut, wie entwickeln sich die Preise, die die Menschen bezahlen müssen für diesen festen Warenkorb. Was hat dieser Warenkorb gestern gekostet, was kostet er heute und was kostet er eben morgen? Und wenn man dann diese Zahlen sieht, mit denen Sie gerade begonnen haben, 10% Oktober 2022 im Vergleich zum Oktober 2021, dann heißt das, dass dieser durchschnittliche Warenkorb 10% teurer ist aktuell als vor einem Jahr. Das heißt nicht, dass jeder von uns 10% mehr zahlen muss als vor einem Jahr. Das kommt eben darauf an, wie nah wir mit unserem eigenen Warenkorb an diesem durchschnittlichen Warenkorb sind. Bei einigen werden das vielleicht genau die 10% sein, bei Ihnen vielleicht mehr oder weniger und bei mir vielleicht auch mehr oder weniger, je nachdem, wie stark wir abweichen. Aber der deutsche Durchschnittswarenkorb, wenn Sie so wollen, der ist heute um mehr als 10% teurer als noch vor einem Jahr.
Und das liegt aktuell an der aktuellen geopolitischen Situation?
Das liegt natürlich auch an der aktuellen geopolitischen Situation, allerdings nicht nur. Das ist gerne ein Argument, was von verschiedenen Vertretern immer wieder genannt wird. Das ist auch durchaus berechtigt. Allerdings zeigt sich schon seit einigen Monaten, dass der Auslöser, Sie sprachen ja eingangs auch den Angriffskrieg an in der Ukraine, dass dieser Auslöser sich zunehmend ausbreitet auf verschiedene Kategorien. Inflation ist etwas, also zunehmende Preissteigerungsraten für diesen durchschnittlichen Warenkorb, die man schon 2021 in den Anfängen beobachten konnte. Das ging dann zurück eben auf Lieferengpässe bei den Unternehmen. Wir alle kennen das noch, die vollen Häfen, die nicht abgearbeitet werden konnten wegen der Pandemie. Das ist ja teilweise heute noch so. Und beschleunigte sich dann, wie Sie richtig sagten, mit Jahreswechsel Anfang 2022, dann kam der unsägliche Krieg dazu. Und so haben wenige Ursachen, die am Anfang so etwas wie ein Auslöser darstellten, sich zunehmend ausgebreitet, weil sich immer mehr so etwas wie eine Kaskade bildet. Menschen sehen, an verschiedenen Stellen werden Produkte teurer. Das führt zu bestimmtem Verhalten. Menschen fangen vielleicht an zu horten, kaufen bestimmte Produkte mehr nach, weil sie erwarten, morgen wird es vielleicht noch teurer. Das kennen wir schon aus der Pandemie. Wir alle haben noch die leeren Klopapierregale vor uns oder vor unseren Augen. Das war damals wahrscheinlich nicht preisgetrieben, sondern anders motiviert. Heute ist das tatsächlich preisgetrieben. Man sieht, dass Unternehmen und auch Verbraucher zunehmend aus der Erwartung, dass es demnächst noch teurer wird, anfangen, Sachen zu horten. Und das treibt natürlich dann wiederum die Preise, weil Unternehmen gar nicht so viel herstellen können, wie gerade kurzfristig gekauft wird. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten Auslöser an verschiedenen Stellen und diese Auslöser, einige nennen das etwas salopp, fressen sich zunehmend in die Breite des Warenkorbes. Es ist nicht mehr nur das Tanken, was teurer wird und nicht mehr nur irgendein Produkt, was gerade nicht lieferbar ist, sondern es trifft immer mehr Produkte, die deutlich teurer werden, als wir es noch kennen von vor einem Jahr.
Und müssen wir uns da Sorgen machen? Also Sie sagen, es frisst sich immer weiter in den Warenkorb hinein. Und ich persönlich habe jetzt so das Gefühl, dass der Begriff Inflation auch in der Berichterstattung schon auch für Sorgen bei den Menschen sorgt. Und dass das auch, also dass der Begriff Inflation den Leuten auch Angst macht. Ist das berechtigt?
Absolut. Also diese Wahrnehmung habe ich auch. Das macht den Leuten große Sorgen, diese Inflationsraten. Und ich glaube, das hat einen ganz klaren Grund. Und der Grund liegt darin, dass Menschen aktuell mit Inflationsraten konfrontiert sind, die sie in den letzten 30 Jahren nicht kannten. Ja, wenn Sie mal in die Geschichte gehen und sich mal die bundesrepublikanische Geschichte zum Thema Inflation anschauen, dann werden Sie sehen, dass diese Inflationsraten, wie wir sie aktuell haben, eine ganze Generation nicht kennt. Wir hatten im Laufe der letzten 30 Jahre im Durchschnitt 1,7, 1,8% Inflation. Das ist so wenig, das kriegen Sie gar nicht mit. Irgendetwas wird immer mal teurer, irgendetwas ist immer mal knapp oder nicht da und dann eben mal teurer. Wir alle kennen die ständig schwankenden Benzinpreise oder eben auch andere Produkte. Wir alle wissen, dass bestimmte Tickets für tolle Konzerte sowieso immer astronomisch teuer sind. Aber nochmal zum bezogen auf den Durchschnittswarenkorb, war das eben etwas sozusagen, was jetzt jahrzehntelang an ausgewählten Produkten mal zu beobachten war, aber nicht in der Breite. In der Breite ist es jetzt zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten für viele sichtbar. Gerade für Menschen, die 30, 35 sind, die haben das bislang nie erlebt. Und wie reagieren Menschen, wenn auf der Breiten oder wenn in der Breite sozusagen Produkte teurer werden? Und sie nicht wissen, wie sich das weiterentwickelt, das verursacht Unsicherheit, bei einigen vielleicht auch Angst, gerade bei jenen, die eben wirklich gucken müssen, ob man sich das leisten kann. Und diese Menschen sind berechtigterweise verängstigt, verunsichert und wissen nicht, ob sie das, was sie heute an Lebensstandard haben, noch morgen werden leisten können, eben weil ja die Preissprünge in bestimmten Kategorien ausgesprochen deutlich sind.
Wie zum Beispiel den Energiekosten, die wir aktuell jetzt auch.
Wie zum Beispiel den Energiekosten. Und dann kommt noch etwas hinzu, Herr Schäfer. Das eine ist ja das, was wir offiziell messen an Inflation, so wie ich es gerade versucht habe zu erklären, dieser Warenkorb, den man dann eben bepreist über die Jahre. Und das andere ist etwas, was wir gefühlte Inflation nennen. Das ist etwas, was Menschen spüren, wenn sie Produkte kaufen, was typischerweise abweicht von der tatsächlichen Inflation, typischerweise nach oben, weil diese gefühlte Inflation speist sich weniger aus diesem starren Korsett eines festen Warenkorbes. Die wenigsten von uns wissen genau, ich gebe 23,7% monatlich aus für XY. Aber wir wissen in der Regel ziemlich genau, welche Produkte wir beispielsweise täglich oder alle zwei Tage kaufen. Das Brot, Lebensmittel, Pendler tanken häufig. Und wenn die Produkte, die wir häufig kaufen, besonders deutlich teurer werden, dann nehmen wir umso mehr wahr, dass Inflation steigt. Und gerade werden eben genau diese Produkte, die wir häufig kaufen, Lebensmittel, Energie, deutlich teurer. Wir konsumieren diese sehr häufig. Und dadurch entsteht bei Menschen der Eindruck, dass die Inflation in Anführungszeichen nicht nur um 10% steigt oder die Preise heute nicht nur um 10% höher sind als letztes Jahr, sondern vielleicht sogar deutlich mehr. Und das macht noch mehr Unsicherheit.
Ich denke mal, das wird ja auch viel damit zu tun haben, welche Bedeutung diese Produkte dann in unserem Alltag haben. Also wenn Sie jetzt sagen, Benzin oder eben das Brot, also gerade Brot, das ist ja ein Primärbedürfnis. Der Mensch will ja was zu essen haben. Und wenn das dann im Preis ansteigt, dann macht einen das natürlich mehr Sorge, als wenn, keine Ahnung, also wenn jetzt Konzerttickets teurer werden würden, das würde wahrscheinlich für weniger Sorge
Richtig. So. Und so erklärt sich dann auch, dass vielleicht haben Sie es gelesen am Wochenende, dass die Tafeln derzeit auf eine Nachfrage stoßen sozusagen, die Sie seit Ihrem Bestehen so noch nicht beobachtet haben. Zumindest habe ich das so den Nachrichten entnommen. Das heißt jetzt nicht, dass alle Menschen, die zur Tafel gehen, heute schon Probleme haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern diese Menschen reagieren natürlich zum einen, weil es in der Tat eng wird, zum anderen aber eben auch, weil sie aus Angst, aus der Sorge heraus sozusagen, sich das Brot morgen nicht mehr leisten zu können, heute schon ein Stück weit zurückschrauben und Möglichkeiten, die sie vielleicht bisher aus Schamgefühl, aus Stolz oder aus anderen Motiven nicht nutzen wollten, schon nutzen konnten, aber es nicht getan haben, die sie jetzt dazu veranlassen, das zu tun.
Okay, für diese Menschen gibt es denn da jetzt eine Hoffnung darauf, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird? Also wir sind ja jetzt konfrontiert mit Inflationszahlen, die steigen kontinuierlich. Also wir sind jetzt bei mehr als 10%. Wo geht denn da die Reise hin? Also können wir jetzt irgendwie im nächsten Jahr mit 15% rechnen und es hört gar nicht mehr auf? Oder gibt es, welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt, Prognosen vorzunehmen?
Es ist ausgesprochen schwierig, solche Prognosen vorzunehmen. Und ich mache das immer so, wenn ich darüber spreche, dass wir immer ein bisschen differenzieren zwischen dem, was passiert morgen. Also was kann man seriöserweise sagen, wie geht das nächstes Jahr beispielsweise weiter? Wenn wir Ökonomen morgen sagen, dann meinen wir das nächste Jahr. Und was kann man vielleicht den Menschen an Orientierung bieten, was jetzt vielleicht das nächste Jahrzehnt angeht? Ich glaube, wir können relativ zuversichtlich sein, dass die Inflationsraten, die wir derzeit sehen, 10%, 12%, in anderen Ländern Europas sind es übrigens auch über 20%, dass diese Inflationsraten nicht auf Dauer bleiben werden. Da haben wir, glaube ich, guten Grund, das anzunehmen. Es gibt die Notenbanken, die derzeit ja mit kräftigen Zinserhöhungen dagegen wirken. Da können wir separat drüber sprechen, ob das ausreicht und wie weit die wohl gehen oder dergleichen. Aber sie tun es ja in jedem Fall, um eben diesen aktuellen starken Preisdruck, wie man das auch nennt, zu dämpfen und eben Menschen auf Dauer nicht mit Inflationsraten von 10, 12, 15% zu konfrontieren. Das Problem ist an diesen Zinserhöhungen und anderen Maßnahmen, das wirkt nicht sofort. Das ist zwar dann abends in der Tagesschau und dann heißt es, die EZB macht oder diese und jene Notenbank macht, aber bis das dann letztlich ankommt bei den Preisen, das dauert 1 bis 2 Jahre. Aber dadurch, dass im Laufe des letzten halben Jahres diesbezüglich schon viel passiert ist, kann man schon sagen, das wird nächstes Jahr definitiv Preise dämpfen. Wir wissen auch, es gibt politische Maßnahmen, die beispielsweise Energiepreissteigerungen dämpfen sollen. Wir wissen auch, dass eine andere Ursache, die ich eingangs mal erwähnte, diese Lieferketten, die immer noch zu Verknappungen sorgen an bestimmten Stellen, dass die sich sukzessive auflösen. Zum Teil ist das schon erfolgt, zum Teil noch nicht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, das sieht man an den Frachtraten. Man kann sich anschauen, was kostet es eigentlich, einen Container von beispielsweise China nach Deutschland zu schiffen. Und diese Preise waren letztes Jahr im Sommer ungefähr 5-mal so hoch wie heute. Das heißt, dadurch, dass damals eben nur ganz wenig von diesen Containern verschifft werden konnten, weil permanent Teil-Lockdowns bestanden, Belegschaften ausgefallen sind, waren eben diese Frachtraten so teuer. Und das ist aktuell bereits deutlich im Sinkflug. Bis sich das dann wieder übersetzt in die entsprechenden Konsumentenpreise, dauert ebenfalls ein bisschen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden mit Blick auf die nächsten Jahre nicht Inflationsraten haben, die sich bei 10, 12, 15% bewegen. Das wird sich reduzieren. Wir werden allerdings auch nicht, glaube ich zumindest, in Richtung dieser 1,7, 1,8% kommen, die wir in den letzten 30 Jahren gewohnt waren. Dafür sprechen eine ganze Menge Gründe. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. In den nächsten Monaten, sprich auf kurze Sicht, wird es allerdings keine Entspannung geben.
Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, die Notenbanken erhöhen den Zins. Das bringt mich jetzt zu einem Thema oder zu einer Frage, die ich als nächstes auf dem Zettel hätte. Die EZB hat ja eine Aufgabe oder eine wesentliche Aufgabe der EZB ist ja, die Inflation zu bekämpfen. Und das macht sie ja mit dem Instrument des Leitzinses. So. Ich persönlich bin da jetzt noch nicht so tief eingestiegen und viele Hörer und Hörerinnen wissen das wahrscheinlich auch nicht, wie das funktioniert. Also Sie sprachen eben da schon davon, die Notenbanken heben die Zinsen, die EZB hat den Leitzins. Wie funktioniert denn das? Wie bekämpft man mit so etwas das Ansteigen der Inflation?
Das erkläre ich Ihnen mal an einem ganz einfachen Beispiel. Das ist tatsächlich ausgesprochen komplex. Auch wir Ökonomen haben das noch nicht im Detail alles verstanden. Man spricht ja immer von so einer Black Box oder von einem opaken sogenannten Transmissionsmechanismus. Aber bevor ich Sie jetzt hier mit irgendwelchen komplexen Termini konfrontiere und das noch unverständlicher mache, machen wir mal ein konkretes Beispiel. Wir haben ein Problem in Deutschland oder in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland, dass Preise zu stark steigen. Preise steigen für viele, nicht für alle, aber für viele Produkte deswegen so stark, weil es mehr Nachfrage nach diesen Produkten gibt, als es Angebot gibt. Ja, populärstes Beispiel gerade Energie, aber auch an vielen anderen Bereichen, denken Sie nochmal an ein Beispiel der Hortung, wo einfach sehr viel Nachfrage da ist und Menschen oder Unternehmen gar nicht so schnell das Angebot bereitstellen können. Um die Inflation zu drücken, muss ich also entweder das Angebot erweitern, mehr anbieten, oder ich muss die Nachfrage reduzieren. Notenbanken versuchen jetzt mit Zinsänderungen Nachfrage zu reduzieren. Eine Notenbank, nehmen Sie die EZB, erhöht den Zins. Was ist dieser Leitzins eigentlich? Dieser Leitzins ist letztlich der Zins, der Preis, den Banken zahlen müssen, wenn sie von der Notenbank Geld haben wollen. Banken brauchen Geld von der Notenbank. Ohne dieses spezielle Notenbankgeld oder Zentralbankgeld, wie wir das nennen, können Banken keine Geschäfte betreiben. Ihnen und mir und anderen keinen Kredit geben zum Beispiel. Banken brauchen also dieses Geld von der Zentralbank. Und wenn Banken bei der Zentralbank einen höheren Preis für dieses Geld bezahlen müssen, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass Banken diesen Preis, den sie selber zahlen müssen, auch an uns weitergeben, wenn wir dann zur Bank gehen und sagen, ich möchte mir gerne ein neues Auto kaufen und dafür brauche ich einen Kredit. Dann wird die Bank sagen, gerne Herr Ruprecht, gucken wir uns mal an, was brauchen Sie denn, was bringen Sie denn mit und wie viel möchten Sie? Und dann wird die Bank selber prüfen, welche Kosten habe ich, um mir selber Zentralbankgeld zu beschaffen und welche Kosten muss ich sozusagen von dem Kredit an Herrn Ruprecht jetzt kompensiert kriegen, damit für mich daraus ein vernünftiges Geschäft wird als Bank. Je höher also die Kosten für die Bank selber sind, desto höher wird der Zinssatz sein, den ich als Verbraucher bezahlen muss. Und wenn dieser Zinssatz immer weiter steigt, und aktuell steigen ja die Zinsen sehr stark, dann wird es vielleicht irgendwann dazu führen, dass ich sage, naja, das neue Auto brauche ich vielleicht doch nicht heute, sondern nächstes Jahr oder in 2 Jahren. Ich spare erst nochmal. Und wenn das auf breiter Front sozusagen passiert, bei nicht nur einem Verbraucher, sondern bei vielen, weil alle Kreditzinsen steigen im Laufe der Zeit, dann dämpft das Nachfrage. Dann kaufen weniger Verbraucher Produkte. Das heißt, die Nachfrage sinkt und wenn die Nachfrage sinkt, dann dämpft das potenziell den Preisdruck.
Wahrscheinlich jetzt nicht direkt bei der Butter, aber wie Sie jetzt gerade gesagt haben, halt beim Auto zum Beispiel.
Es wird auch bei bestimmten Lebensmitteln der Fall sein, sofern diese Lebensmittel eben nicht von den Leuten genutzt werden für den alltäglichen Bedarf. Vielleicht nicht bei der Butter. Bei der Butter wird es dann eher der Unternehmer sein, ne, der dann bestimmte Sachen eben nicht mehr macht, also vielleicht abenteuerlichen Produktvarianten auf den Markt bringt, sondern sich auf sein Kerngeschäft fokussiert und dann auf diese Weise eben etwas tut an dieser Stelle. Aber das ist eben schwer herauszukriegen, sozusagen, wie Menschen reagieren. Das hängt sehr stark von den individuellen Präferenzen ab, von der Einkommenssituation. Gibt ja auch Menschen, denen ist das egal, die Zinsen, die finanzieren einfach alles so, ne, aus dem vorhandenen Vermögen.
Das ist auch ein interessantes Thema, über das wir gleich vielleicht auch nochmal sprechen können. Aber hat dieses Anheben der Zinsen dann nicht auch den negativen Effekt, dass Menschen, die zum Beispiel laufende Kredite haben und die diese Kredite ja vielleicht auch ablösen müssen, also wenn man jetzt sich zum Beispiel ein Haus kauft, dann beginnt man ja mit einem Kredit, aber das ist nicht der Kredit, der quasi bis zum Abbezahlen des Hauses quasi besteht, sondern der hat ja eine Laufzeit und irgendwann gibt es eine Umschuldung. Das heißt, ich nehme einen anderen Kredit auf, um diesen Kredit abzulösen. Aber der hat dann ja wieder höhere Zinsen. Das heißt, die Leute, die in laufenden Finanzierungen sind, stehen die jetzt nicht vor einem Riesenproblem?
Ich glaube da, also zum grundsätzlich haben Sie recht. Die Deutschen sind diesbezüglich allerdings traditionell ziemlich risikoscheu. Das heißt, was die Deutschen typischerweise machen, und damit unterscheiden sie sich von vielen anderen Ländern, denken Sie mal an Spanien oder Irland oder Großbritannien oder auch Amerika, was die Deutschen typischerweise machen, ist, sie setzen auf Sicherheit und haben sich auch in den vergangenen Jahren niedrige Zinssätze sehr lange in die Verträge reinschreiben lassen. Na, nehmen Sie mal mich selber, ich habe auch ein Haus gekauft vor einiger Zeit und da habe ich eine Zinsbindung von 20 Jahren vereinbart. Das heißt, was jetzt auch immer passiert mit den Zinsen, ist mir für die nächsten Jahre tatsächlich völlig egal. Wenn dann der Moment kommt, dass mein Kreditvertrag ausläuft und ich eine Anschlussfinanzierung brauchen sollte, dann ist für mich der dann gültige Marktzins relevant. Und wenn es aktuell Menschen trifft, die eben mit einem Zinssatz abgeschlossen haben von vor 10 Jahren, der war nicht bei 0 oder 1%, aber vielleicht bei 2 oder 3, dann haben die aktuell 4 oder 5% an Anschlussfinanzierung. Und das wird diese Menschen treffen. Das ist in Deutschland aber noch ein vergleichsweise überschaubarer Kreis, ja, weil typischerweise Menschen 10, 15, 20 Jahre Kreditverträge schließen, gerade bei Immobilien. Autokredite und dergleichen sind typischerweise darauf ausgelegt, dass sie dann auch bedient werden im Laufe der Zeit. Ein Wort noch zu den anderen Ländern, die ich gerade erwähnte. Da läuft das typischerweise anders. Da gibt es keine solche Festzinsschreibung, sondern da sind Zinsen typischerweise variabel. Das heißt, gibt es Veränderungen an den Marktzinsen, wenn die Notenbank etwas macht, dann ändern sich die Marktzinsen. Diese übersetzen sich dann auch für bestehende Kreditverträge. Das hat vor 15 Jahren zum Beispiel die große Krise in den Vereinigten Staaten ausgelöst, weil da die Zinsen anstiegen. Viele Menschen mit geringem Einkommen hatten vorher zu geringen Zinsen sich ein Haus gekauft. Die Zinsen stiegen, die Menschen konnten diese Verbindlichkeit nicht mehr bedienen und gerieten in ernsthafte Schwierigkeiten. Das ist heute in England noch so, das ist in Spanien noch so, das ist in Irland noch so. Das heißt, Zinsänderungen in diesen Ländern führen sehr viel schneller zu solchen Problemen als bei uns. Ich will nicht sagen, bei uns gibt es diese nicht, aber ich glaube, im Vergleich zu anderen Ländern sind wir mit dieser Festzinsschreibung relativ sicher diesbezüglich aktuell.
Jetzt haben Sie die Zinsen angesprochen als ein Instrument zur Bekämpfung der Inflation. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass es im Instrumentenkoffer gegen die Inflation noch viele andere Instrumente gibt, mit denen man dagegen angehen kann. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten, dass wir die Inflation dämpfen?
Das kommt jetzt darauf an, wem Sie diese Aufgabe zuschustern wollen. Also Sie haben vorhin schon gesagt, es ist Kernaufgabe der Notenbanken, das zu tun. Es ist in der Tat in den europäischen Verträgen, steht fest drin, Europäische Zentralbank hat das primäre Ziel, Preisniveaustabilität zu gewährleisten. Da steht nicht drin, so und so viel Prozent Inflation, da steht Preisniveaustabilität. Jetzt können wir uns lange darüber streiten, was das ist. Der typische Konsens derzeit in Europa ist 2% Inflation. Das, was wir die letzten 30 Jahre hatten. Das ist Ziel. So. Wie kann man dieses Ziel erreichen? Dafür ist in der Tat das klassische Instrument der Zins. Man kann über verschiedene Zinsen sprechen. Leitzins haben Sie vorhin schon mal gesagt. Die Notenbanken haben in den letzten Jahren versucht, andere Zinsen anzufassen mit bestimmten Programmen. Staatsanleihekäufe wurden getätigt. Unternehmenskredite wurden teilweise gekauft. Am Ende zielte das immer darauf, dass man versucht hat, bestimmte Zinsen am Markt zu verändern. Sie haben vorhin meine Vergangenheit angesprochen. Als ich bei der Bundesbank war und Teil im Notenbankensystem war, da war sozusagen das primäre Ziel nicht Inflation runterbringen, sondern Inflation nach oben versuchen zu treiben, weil die Inflation zu niedrig war. Und wir haben uns damals alle möglichen Instrumente versucht auszudenken, was kann denn dazu beitragen, dass wir wirklich Preise auf Jahressicht eben um 2% steigen lassen und nicht, wie sich das eben 2013, 14, 15 abzeichnete, in Richtung 0% oder gar in den negativen Bereich, was eine Deflation wäre. Und so haben wir nicht nur den Leitzins eben bis zu 0% gesenkt, was wir ja alle kennen, sondern eben auch noch andere Programme versucht zu etablieren, um nicht nur den kurzfristigen Zins, zu dem sich Banken bei der Zentralbank Geld leihen, zu verändern, sondern auch direkt den Zins, den zum Beispiel Staaten bezahlen müssen, wenn sie eine 10-jährige Anleihe begeben, finanzieren müssen, zu verändern. Am Ende dreht es sich in der Regel immer um den Zins. Die Frage ist, über welche Laufzeit? Man kann sich auch noch, dafür müssten wir jetzt aber schon Deutschland und Europa verlassen, ganz andere Sachen vorstellen. Nehmen Sie mal die Bank von Japan. Die japanische Zentralbank, die greift sogar zu einem Instrument und kauft Aktien von Unternehmen, um Unternehmen auf diese Weise Finanzierungsmittel zur Verfügung zu stellen, um dann Unternehmen wiederum zu ermächtigen oder zu befähigen, Nachfrage zu tätigen. Ne? Also die Bank von Japan hat seit Jahrzehnten ein Problem mit sehr geringen Inflationsraten. Die tun quasi alles, um zusätzliche Nachfrage zu stimulieren, bis hin zu Aktienkäufen, macht die Schweizer Notenbank übrigens auch. Aber in der Regel geht es um den Zins, egal an welcher Stelle Sie sozusagen anfassen. Irgendein Zins ist in der Regel das Zielinstrument.
Jetzt gibt es ja, Sie sagten gerade schon, müsste man gucken, wem Sie diese Aufgabe stellen. Vielleicht ist es dann keine Aufgabe, die Inflation runterzutreiben, aber nehmen wir mal an, die Leute würden jetzt einfach alle, stumpf gesagt, mehr Geld bekommen. Also ich meine, wir haben jetzt die Situation, alles wird teurer, das ist ein Problem. Es wäre ja gelöst, wenn wir alle mehr Geld kriegen würden von unserem Arbeitgeber.
Stimmt, dann wäre das Problem gelöst. Sie haben recht, ich habe das eingangs gesagt, je nachdem, wem Sie diese Frage stellen. Und ich habe mit dem Akteur angefangen, der quasi dessen Jobbeschreibung das ist. Ne? Mhm. Die EZB muss das machen, das ist deren Kernaufgabe. Jetzt können wir ja weitergehen und sagen, Sie können über die aktuellen Arbeitgeber sprechen. Unser beider Arbeitgeber ist die öffentliche Hand, ne? Ist sozusagen das Land Nordrhein-Westfalen in Form der Fachhochschule Münster. Und die könnten uns jetzt mehr Geld geben. Tatsächlich macht sozusagen die öffentliche Hand genau das. Die öffentliche Hand, also der Staat in Deutschland im Allgemeinen, macht seit einigen Jahren nichts anderes, als sehr viel Geld zu verteilen. Wenn Sie mal an die ganzen Maßnahmen denken, die im Laufe der letzten Jahre aufgesetzt wurden, denken Sie an die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung, denken Sie an die Maßnahmen, die wir jetzt erleben, Energiepreisbremsen an verschiedenen Stellen, Unterstützungsmaßnahmen. All diese Maßnahmen sind für sich genommen mit dem jeweiligen Ziel, das sie erreichen sollen, sicherlich gut gemeint. Sie führen aber, wenn Sie das mal zusammennehmen, letztlich zu mehr Nachfrage. Mhm. Ne? Weil wir Geld kriegen vom Staat, wir kriegen Tankrabatt, wir kriegen andere Dinge. Und das führt dazu, dass wir am Ende mehr nachfragen. Und mehr Nachfrage wiederum dämpft eben nicht die Inflation, sondern sie steigt zur Inflation. Oder sie führt zur Inflation. Vielleicht ein Wort zum Tankrabatt und dann komme ich zu dem Beispiel, was ist denn mit mehr Gehalt? Der Tankrabatt hatte ja das Ziel, als eine von vielen Maßnahmen Menschen eben das Leben mit höheren Inflationsraten zu erleichtern. Die Ursache für die starken Benzinpreissteigerungen waren eben zu wenig Benzin bei gleichzeitig zu hoher Nachfrage. Wir hatten einfach den Engpass auf den Märkten wegen des Krieges. Die Bundesregierung führt den Tankrabatt ein. Idee, wir versuchen den Menschen das Leben mit gestiegenen Benzinpreisen zu erleichtern. Die Preise sanken. Und inzwischen zeigen Studien, dass Menschen wegen des Tankrabatts sogar mehr Benzin nachgefragt haben im Sommer 2022 als im Sommer 2021. Wohlgemerkt, wir hatten mal Preissteigerungen, weil wir zu wenig Benzin hatten. Wir wollten, um das sozusagen zu kompensieren, müssten wir eigentlich die Benzinnachfrage senken. Der Staat hat dafür gesorgt, dass die Benzinnachfrage gestiegen ist. Ja, gut gemeint, schlecht gemacht, würde ich an dieser Stelle sagen. Und das Gleiche gilt für, wenn wir jetzt Gehaltssteigerungen kriegen. Wir können jetzt einmal durchdenken. Wir beide freuen uns über 20% mehr Geld. Und das gilt nicht nur für uns beide, sondern das gilt für alle Millionen Menschen, die im öffentlichen Sektor arbeiten. Was machen wir mit diesen 20% mehr Geld? Das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Geld wir jetzt schon haben und wie knapp es sozusagen bei uns sitzt, wie stark dieser Warenkorb, mit dem ich angefangen habe, wirklich bei uns zutrifft. Ein nennenswerter Teil wird anfangen, diese 20% verausgaben. Also Geld ausgeben für irgendwelche Dinge, die eben teurer geworden sind. So, wozu führt das? Wenn diese Menschen jetzt anfangen und tatsächlich diese Dinge kaufen, die sie sich bislang vielleicht nicht mehr kaufen konnten, nicht kaufen wollten, weil es zu teuer geworden ist, zusätzliche Nachfrage. Und das Gleiche passiert, wenn sie Unternehmen Geld geben, sie fragen zusätzlich nach. Das kann im Einzelfall alles immer gerechtfertigt sein. Das Problem ist sozusagen, dass individuell gerechtfertigte Lösungen oder berechtigte Lösungen manchmal eben in einem Zielkonflikt stehen mit dem, was gesamtwirtschaftlich gerade geboten ist. Und wenn jeder für sich genommen gerne 20% mehr Gehalt hätte und damit besser klar käme, dann würde das auf gesamtwirtschaftlicher Sicht das Problem nicht lösen, weil dann alle anfangen, Nachfrage zu äußern und dann steigen Preise noch mehr. Das heißt, was die Inflation letztlich auf Dauer nur wirklich dämpfen kann, ist, wenn wir uns entweder mit der Nachfrage zurückhalten oder wenn wir das Angebot an den Stellen ausweiten, an denen wir eben zu wenig haben. Aber mehr Geld pauschal für alle, ohne gleichzeitig mehr Güter zu haben, löst das Problem nicht.
Das heißt, wir würden kurzfristig den Leuten vielleicht im Alltag helfen, aber langfristig wäre es kontraproduktiv, weil die Inflation sich eben weiter aufblähen würde dadurch. Also es wäre
richtig
ein Motor, den wir weiter anfeuern würden mit diesem Geld.
Richtig.
Aber was sind dann Möglichkeiten, die eben den Menschen im Alltag helfen können? Sowas wie jetzt zum Beispiel die Energiepreisbremse oder die Gaskostenzulage, die vom Bund jetzt quasi kommen. Sind das Maßnahmen, die gut sind aus Ihrer Sicht?
Sie sind bestimmt dahingehend gut, als dass sie den Menschen erstmal ein Stück weit die Unsicherheit nehmen. Wir sprachen ja schon über Unsicherheit und die damit verbundenen Probleme hinsichtlich auch sozialer Stabilität und Lebenseinkommen bestreiten. Eben, das ist ja für die allermeisten Menschen das Unmittelbarste, für uns beide genauso. Und wenn Sie jetzt das Signal bekommen, dass an der Stelle oder im Bereich der Energiekosten eben die Preise nicht bis ins Endliche steigen werden und man sich einigermaßen sicher sein kann, mit den Abschlägen die nächsten Monate noch über die Rande zu kommen, dann ist das erstmal gut, weil es Sicherheit gibt. Man kann jetzt trefflich streiten, das haben ja viele Kollegen getan, wie man das genau ausgestaltet. Ganz zentral ist, dass wir auch da nicht vergessen, warum eigentlich wir diese Preissteigerung haben. Auch das ist letztlich immer das Gleiche, ist gar nicht so kompliziert. Es geht immer zurück auf ein Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Wir haben an dieser Stelle einfach zu wenig Angebot. Und wenn wir den Menschen jetzt sozusagen mit solchen Bremsen signalisieren, ihr könnt genauso konsumieren, also Strom, Gas, Wärme, wie ihr das vorher gemacht habt. Ihr müsst gar nicht reagieren auf das gesunkene Angebot, weil wir euch die Preise so attraktiv gestalten, wie sie vorher waren. Dann lösen wir das Problem nicht, dann verschieben wir das nur auf die Zeitachse. Also bei diesen ganzen Bremsen ist das Sicherheitsgewähren sehr gut und sehr wichtig. Gleichzeitig muss man das so machen, dass Menschen trotzdem verstehen, es ist nicht mehr so wie vor einem Jahr um diese Zeit. Wir müssen wirklich sparen. Wir haben zu wenig Angebot. Und das bringt mich zu einem anderen Kritikpunkt, der mir bei dieser ganzen Debatte fehlt. Da gehe ich wieder in die lange Frist, also auf die Sicht der nächsten Jahre und nicht nur morgen oder übermorgen. Wir haben bei dieser ganzen Debatte sehr stark das Hier und Jetzt im Fokus. Es ist richtig, dass wir auf das Hier und Jetzt schauen, auf diesen dunklen, schrecklichen, kalten Winter. Der hat ja verschiedene Attribute, die ihm zugeschrieben werden. Aber was aus meiner Sicht oft vergessen wird, ist, was ist denn mit den nächsten Wintern? Mit den Wintern 23, 24, 25, 26? Wo kommt denn dann die Energie her? Wo kommen denn dann die vergleichsweise oder die dann hoffentlich noch einigermaßen tragbaren Preise her? Die jetzigen Maßnahmen sind ja ganz bewusst limitiert auf Frühling 24. Und das ist auch deswegen passiert, weil es am Ende sonst schlicht zu teuer wird. Herr Scholz wird ja nicht müde, mit Wumms und Doppelwumms und anderen Ausdrücken sozusagen dafür zu sensibilisieren, dass der Staat hier einiges tut. Aber einen Dreifachwumms kann es nicht geben, weil irgendwann gerät sozusagen das, was der Staat machen kann, an die Leistungsgrenze. Und wir bräuchten sozusagen etwas, was zum einen kurzfristig abfedert mit den Sparanreizen, zum anderen aber eben gewährleistet, dass es dieses Ungleichgewicht zwischen zu viel Nachfrage und zu wenig Angebot nicht mehr gibt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen ein sicheres Energiekonzept für die 20er Jahre, was uns in jeder Jahreszeit zu allen Wetterbedingungen verlässlich Energie ermöglicht. Und darüber wird in meiner Wahrnehmung zu wenig diskutiert.
Also ist das ja quasi der Punkt, der auch von Experten angesprochen wird, die die Inflation auch als eine Art Chance sehen, weil wir jetzt quasi gezwungenermaßen vor dem Problem stehen oder vor der Herausforderung stehen, dass wir im Bereich Energie umdenken, dass es eben auch eine ökonomische Wende geben muss, damit wir eben aus diesem Debakel rauskommen, in dem wir drin sind.
Ja, das kann man so sehen. Ich würde das nicht als Chance bezeichnen, weil es ist ja, wenn das jetzt jemand hört, der nicht weiß, wie er morgen sozusagen einkaufen gehen soll, wenn der gesagt kriegt, ja, ist eine tolle Chance für die Energiewende, dann zeigt er ihnen Vogel und sagt, das ist aber ein hoher Preis für mich, den ich hier bezahlen soll, damit ihr eine Chance wahrnehmt. Und das kann ich auch gut verstehen. Aber es ist, wie das immer so ist, Herr Schäfer, es ist mit allen schwierigen Situationen, sie bieten natürlich eine gewisse Chance, wenn man sie denn gestaltet, wenn man sie konstruktiv und zukunftsorientiert gestaltet und wenn Sie so wollen, ja, es ist eine gewisse Chance. Entscheidend ist, es werden die richtigen Schlüsse gezogen.
Hm. Vielleicht ein, was Sie eben auch schon angesprochen haben, manche Menschen sehen jetzt in der Inflation gar nicht so ein großes Problem. Die haben halt ein gutes finanzielles Polster, auf dem sie sitzen, die bezahlen das quasi leicht aus der Portokasse, sage ich jetzt mal so salopp dahin. Ist das vielleicht auch ein Punkt, der jetzt an dieser Stelle ganz gut passt, wo Sie sagen, das sind eigentlich Probleme, die wir auf lange Sicht lösen müssen? Wir haben in Deutschland eine zunehmende soziale Ungerechtigkeit, Ungleichheit in der Verteilung von Geld auch, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also viele Leute haben wenig Geld, wenig Leute haben mehr Geld, wenn man dem glaubt, was man so liest. Ist das vielleicht eine Drehschraube, auf lange Sicht vielleicht auch stellen müssen, damit mehr Leute auch mehr zur Verfügung haben?
Also ich muss Ihnen widersprechen, Herr Schäfer, das ist, was Sie gerade sozusagen angeboten haben, ist das typische Narrativ, mit dem Menschen kommen, die sich mit Nachrichten beschäftigen, welche Form auch immer.
Ja, natürlich, das ist ja meine Rolle hier.
Genau. Da hören Sie typischerweise genau solche Sachen wie, die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer und wir müssen dringend was tun, es ist so sozial ungerecht, wie es nie war. Wahrscheinlich könnten wir jetzt hier 10 Leute auf den Fluren fragen und fragen, definier doch mal soziale Gerechtigkeit, und dann hören Sie 10 verschiedene Definitionen. Für die einen ist, alle müssen das Gleiche haben gerecht, für die anderen ist, jeder soll das kriegen, was er auch tut, also Leistungsgerechtigkeit. Und dann gibt es Debatten zwischen alt und jung und intelligent und nicht intelligent, faul und fleißig und wie auch immer. Also was man ganz nüchtern den Zahlen entnehmen kann, ist, und darüber wird in der besagten Ringvorlesung auch ein Vortrag existieren zum Thema soziale Ungerechtigkeit, ist, dass in der Tat in Deutschland natürlich es Menschen gibt, die mehr haben als andere, aber von einer Beobachtung, wonach diese Schere immer weiter aufgeht, kann in den letzten Jahrzehnten nicht die Rede sein. Diese Schere ist heute weiter geöffnet als vielleicht noch vor 30 Jahren. Aber davon zu sprechen, dass es so ein permanenter Prozess ist, dass es jedes Jahr sozusagen weiter aufgeht, das ist schlicht nicht so. Das ist auch ein Grund, das nehmen Menschen oft anders wahr. Deswegen heißt der Vortrag zu dem Thema auch Wahrnehmung und Wirklichkeit. Auch dafür gibt es Gründe, genau wie bei der gefühlten Inflation und der tatsächlichen Messung, was man dann da so vornimmt. Aber Sie sprechen trotzdem einen Punkt an, der gerade mit Blick auf die Inflationsbekämpfung ganz zentral ist. Wenn Sie einen Ökonomen fragen, was ist denn eigentlich so schlimm an Inflation? dann könnte ich Ihnen jetzt 3 Stunden erklären, was das macht mit relativen Preisen, mit Faktorallokationen, und jetzt könnte ich weitermachen mit irgendwelchen ökonomischen Konzepten und versuchen, Ihnen nahezubringen, warum das ökonomisch wichtig ist, niedrige Inflationsraten zu haben, 2%. Wenn Sie mal in die Geschichte schauen und sich mal klar machen, was eigentlich passiert mit Gesellschaften, wenn Inflation wirklich ein Problem ist, dann ist die Ökonomik zweitrangig. Dann ist das, was Sie gerade ansprechen, nämlich die soziale Stabilität, der Kern. Wenn Sie zulassen, dass in einem Land die Preise auf Dauer deutlich steigen, und mit deutlich meine ich nicht nur in Anführungszeichen 10%, 12%, 15%, sondern gehen Sie mal in die Türkei. Die Türkei hat heute Inflationsraten von jenseits den 80%. Das heißt, da halbiert sich die Kaufkraft eines Betrages in gut einem Jahr. Wenn Sie solche Inflationsraten haben, dann haben Sie binnen kürzester Zeit soziale Spannungen. Denn Inflation trifft, das wird richtig in den Medien transportiert, typischerweise Menschen mit wenig Einkommen, die nicht ausweichen können, die das Brot und das Benzin brauchen und die keinen Puffer haben, weder in Form von Aktien noch irgendwie gut gefüllten Girokonten. Diese Menschen sind sofort betroffen, andere nicht. Andere können ausweichen. Das führt zu Spannungen, das führt zu im Zweifel Unruhen. Und ich will jetzt sozusagen nicht gleich den Teufel an die Wand malen, aber es gibt einige, nicht wenige, sage ich mal, Kollegen, die sehen in der dramatischen Inflation Anfang der 20er Jahre in Deutschland die eigentliche Ursache für das, was alle nachfolgte in den 30er und 40er Jahren, ne? Also für Hitler, Deutschland und Co. Nicht die einzige, aber eine wesentliche. Schauen Sie auf die anderen Länder, Venezuela, angetreten mit dem neuen Sozialismus des 21. Jahrhunderts unter Hugo Chavez, Millionen Prozent Inflationsrate, weil zu viel Nachfrage bei zu wenig Angebot, Umsturz, Revolution. Heute darbt Venezuela auf sehr niedrigem Niveau, die Menschen hungern. Das gleiche in Simbabwe. Wir haben Vorzeichen dafür in der Türkei, weit weg von Venezuela und Simbabwe, was die ökonomische Entwicklung angeht. Aber sprechen Sie mal mit den regulären Menschen, mit den einfachen Türken sozusagen in der Türkei, wie die die Situation wahrnehmen. Dann wird Ihnen Angst und Bange, wenn Sie das hören, was die denken. Und da bahnt sich sozusagen dann durch hohe Inflation sozialer Protest an. Und das gilt es zu vermeiden aus Gerechtigkeitsgründen, aber natürlich auch aus Gründen der Stabilität und der langfristigen Prosperität.
Aber dann sind ja solche Maßnahmen mit der Gießkanne, wie jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Gasrechnungen, die wir im Dezember zahlen müssen, die ja jedem quasi vom Bund bezahlt werden, also jedem, auch dem, der sie sich eigentlich leisten könnte, ja kontraproduktiv.
Absolut. Also was diese Maßnahmen, also ich glaube, Sie haben mit diesen Maßnahmen, die jetzt kommen sollen im Dezember und auch so Anfang nächsten Jahres, da wurde ein bisschen nachjustiert, da wurde ja auch beraten und ich glaube, da hat Politik auch mal zugehört. Da gibt es ja jetzt so Vorgaben, wie dass Menschen ab einem bestimmten Jahreseinkommen diese Maßnahmen auch dann zu versteuern haben. Steuern wirken dann wiederum progressiv, das heißt, Menschen mit hohem Einkommen müssen davon mehr zurückgeben als Menschen mit geringem Einkommen, die müssen es gar nicht versteuern. Aber nehmen Sie mal einen Tankrabatt, ja, bestes Beispiel für eine völlig verfehlte Maßnahme. Zum einen wurde die Nachfrage sogar gesteigert, anstatt sie zu reduzieren. Zum zweiten wurden die Porsche-Fahrer genauso gefördert wie die Fahrer eines kleinen Fiats, wenn ich mal diese beiden Autos als Beispiel nehmen darf, ohne irgendjemanden davon zu diffamieren. Gießkannenkonzepte sind an dieser Stelle falsch, weil sie eines suggerieren, Herr Schäfer. Gießkannenkonzepte suggerieren, der Staat kann mit seinen Maßnahmen dafür sorgen, dass es allen Menschen genauso geht wie vorher. Und das ist nicht so. Dieser Staat oder unsere Politik muss irgendwann sich so ehrlich machen, aus meiner Sicht, und der Bevölkerung klar kommunizieren, diese Situation, vor der wir stehen, hat uns als Land ärmer gemacht. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wer Schuld hat. Das zu wie viel Prozent sozusagen. Und da bietet sich sozusagen nichts anderes an, als das, was als die Frage oder das Konzept, mit dem wir hier seit Jahrzehnten damit umgehen. Die starken Schultern müssen mehr schultern als die schwachen Schultern. Das ist heute schon so, das ist immer so gewesen und das wird an dieser Stelle auch so sein. Das heißt, es würde mich nicht wundern, wenn wir irgendwann, wenn die Politik dann mal weg ist von diesem Aktionismus und reinkommt in eine etwas strukturellere Positionierung oder Politik, dass sie dann dazu übergeht und sagt, wir müssen tatsächlich vielleicht mal für jene, die eben mehr schultern können, die müssen wir stärker belasten. Also beispielsweise Steuern erhöhen für die Gutverdiener. Oder Steuern noch weiter senken für die Geringverdiener, aber die bezahlen ohnehin schon vergleichsweise wenig. Aber dieses, wir behandeln alle gleich und wir tun so, als könnten wir damit dafür sorgen, dass das alles nicht so schlimm ist und dass wir wieder dahin kommen, wo wir vorher waren, das ist einfach nicht ehrlich.
Also es ist auch ein Trugschluss zu denken, der Staat gewinnt ja eigentlich noch durch die Inflation, weil er nimmt ja auch mehr Steuern ein. Also wenn die Preise höher werden, dann kriegt er ja auch prozentual mehr Steuern.
Ja, das ist ja so ein bisschen die Frage, was meinen Sie mit der Staat gewinnt? Das ist ja auch so eine Formulierung, die so häufig hört man von Politikern, der Staat darf sich nicht bereichern und solche Sachen. Also es ist dahingehend richtig, als dass natürlich höhere Inflation heißt ja höhere Preise heißt höhere Mehrwertsteuer heißt mehr Geld im Staatssäckel sozusagen, wenn Sie so wollen. Wenn man das als Bereicherung verstehen will, dass da einfach sozusagen Preise oder mehr Steuerzuflüsse entstehen, dann kann man das so sehen. Das vernachlässigt natürlich viele Dinge. Zum einen hat der Staat ja nicht nur höhere Einnahmen, sondern auch höhere Ausgaben. Ich gebe mal ein Beispiel. Grundsicherungsempfänger, also Menschen im Alter oder auch im Erwerbsleben, die eben umgangssprachlich Hartz IV beziehen, die haben einen Anspruch darauf, dass nicht nur die Mieten, sondern auch die Heizkosten gezahlt werden. Das heißt, während der Staat auf der einen Seite höhere Mehrwertsteuereinnahmen hat und sich darüber freut, müssen auf der anderen Seite die höheren Heizkosten für die Millionen Grundsicherungsempfänger geleistet werden, wegen der Inflation. Ja, und da müsste man schon alle Seiten sich anschauen, um wirklich rauszukriegen, der Staat ist ein Gewinner. Ja. Und zum Zweiten, wer ist denn der Staat? Geht es damit um staatliche Instanzen, ja, Bund, Länder und Gemeinden, oder geht es um uns als Gesellschaft? Wir alle. Und dass wir alle Gewinner der Inflation sind, das haben wir, glaube ich, schon klar abgeräumt. Das ist definitiv nicht der Fall. Wir verlieren. Die Frage ist, wer verliert wie viel und wie gehen wir damit um?
Das heißt also, wir kippen zwar oben mehr rein, aber die Öffnung, wo es unten rausgeht, ist ja auch größer geworden. Insofern
das ist einfach nicht so. Ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche.
Ja. Gut, wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Das ist eigentlich immer die Zeit, die ich bei dem Podcast so anpeile für die Länge des Gesprächs. Wir haben jetzt aber schon immer ein bisschen angerissen, Ihre Ringvorlesung, die aktuell auch stattfindet. Da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht können Sie einmal kurz erzählen, was ist das, was findet da statt, um welche Themen geht es da und für wen ist denn das?
Super gerne, Herr Schäfer. Also die Ringvorlesung ist wahrscheinlich auch für jene Menschen, die sich diesen Podcast hier antun und uns beiden 40 Minuten zuhören und hoffen, davon irgendetwas zu haben. Ich hoffe, Sie haben davon irgendetwas. Nein, ganz im Ernst, die Ringvorlesung ist folgt dem Gedanken, Menschen, die in ihrem Leben ja Entscheidungen treffen müssen, sei es als Unternehmer, sei es als Bürger, sei es als Wähler, diesen Menschen zu ermöglichen, kompetent entscheiden zu können, unter Berücksichtigung der verschiedenen Fakten, der verschiedenen Zusammenhänge, die eben für eine Entscheidung notwendig sind und eben nicht nur mit, ich sag mal etwas salopp, mit gesundem Halbwissen zu entscheiden und irgendeinem Versprechen hinterherzulaufen, woran es ja nicht mangelt, ne, an Versprechen. So, und das Ganze vor dem Hintergrund der Tatsache, dass diese Welt ja nun mal eben leider nicht leichter, sondern eher komplexer wird. Das zeigt ja auch die aktuelle Situation, über die wir uns jetzt hier schon eine Dreiviertelstunde unterhalten. Und der Anspruch der Ringvorlesung ist es, durch Expertinnen und Experten verschiedener Couleur, alles irgendwie Ökonomen, aktuelle Themen, die mit einer gewissen Dauerhaftigkeit durch die Medien wabern, also diskutiert werden. Inflation hatten wir es gerade schon, sprechen über soziale Gerechtigkeit und Gleichheit oder Ungleichheit in der deutschen Gesellschaft. Wir sprechen über, was macht denn eigentlich die Pandemie mit unserem Gesundheitssystem? Die letzten Jahre haben uns immer wieder angehört, wie es um unser Gesundheitssystem steht, wie gut oder wie schlecht und dass wir uns einschränken müssen, damit es sozusagen am Leben bleiben kann und nicht zusammenbricht. All diese Fragen, die mit einer gewissen Beständigkeit durch die Medien geistern, aber eben selten so aufgegriffen werden, dass man danach wirklich kompetent entscheiden kann, weil 90 Sekunden Tagesschau-Teaser oder so ein einseitiger Blogbeitrag oder so eben nicht ausreicht, um wirklich mal alle Facetten sich anzugucken. Dass diese Themen aufgegriffen werden von Expertinnen und Experten und innerhalb eines Vortrags für alle, die Interesse haben, Bürger, Unternehmer, Kommunalvertreter, Verbandsvertreter, Student, Schüler, Lehrer, dass all diese Menschen eine Möglichkeit haben, mal hinter die Kulissen zu schauen. Verständlich, kompakt, wenn man eine Stunde als kompakt begreift, zumindest haben wir da den Anspruch, um danach kompetent entscheiden zu können. Als Bürger, als Unternehmer, in welcher Rolle auch immer.
Wenn ich als Hörer jetzt irgendwie Lust bekommen habe, vorbeikommen möchte bei der Ringvorlesung, wo muss ich denn wann hingehen? Wann findet das Ganze statt? Wo findet es statt? Wie kann ich mir das anhören?
Sie sind herzlich eingeladen, das zu tun. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Das findet immer mittwochs statt um 18 Uhr im Fachhochschulzentrum in der Kochenstraße 25. Wenn Sie also Münsteraner sind oder im Dunstkreis von Münster wohnen, sind Sie herzlich eingeladen, vor Ort dabei zu sein. Danach gibt es die Möglichkeit, das Ganze noch miteinander ein bisschen zu diskutieren, mit dem Referenten miteinander. Es gibt auch ein paar Kleinigkeiten dazu zu essen und was zu trinken. Wenn Ihnen das zu weit weg ist, Münster, oder Sie einfach keine Lust mehr haben, nachdem Sie abends, nachdem der Tag ja in Ihren Knochen steckt, sich nochmal zu bewegen, können Sie auch online folgen. folgen und sich einfach den Zoom-Link zuschicken lassen und sich dann von zu Hause aus einklinken. Anmeldungen und dergleichen direkt auf unserer Webseite. Ich weiß nicht, soll ich jetzt hier den Link?
Nee, den müssen Sie nicht sagen. Nee, wir packen den einfach mit in die Shownotes. Genau. Ah, ich sehe schon, Sie sind Podcast-Profi. Super. Ja, packen wir auf jeden Fall mit rein. Also jeder, der da Interesse hat und vorbeikommen möchte oder vorbeiklicken möchte, sage ich jetzt einfach mal so, der hat da auf jeden Fall die Möglichkeit.
Es ist kostenlos, es darf jeder kommen, der möchte. Man kann auch nach 10 Minuten wieder gehen, wenn man feststellt, die Nase passt mir nicht oder der Vortrag ist dann doch nicht das, was ich wollte. Aber jeder, der mag, sehr gerne.
Perfekt. Abschließend habe ich noch eine Frage, die ich allen Gästen dieses Podcasts stelle, der ja Kopfhörer heißt, weil FH in diesem Wort vorkommt. Aber als Abschlussfrage an Sie, wann hatten Sie zuletzt einen Kopfhörer auf und was kam da raus? Und da Sie ja eben schon so ein bisschen angedeutet haben, dass Sie selbst Podcasts hören, vielleicht haben Sie einen Podcast-Tipp.
Ich hatte heute Morgen auf dem Weg von zu Hause hier ins Büro zuletzt Kopfhörer auf, wie fast immer, auch wenn jetzt der eine oder andere denkt, das ist aber nicht unbedingt vorbildlich. Es ist zumindest rechtlich legal und es ist für mich eine der wenigen Möglichkeiten, an denen ich in der Tat Podcasts hören kann. Heute Morgen habe ich einen Podcast gehört vom Spektrum der Wissenschaft. Da ging es um die Frage, was macht der Klimawandel in unserer Wasserversorgung? Da wollte ich einfach mal ein bisschen mehr hören als das, was ich eben selber irgendwo lese. Und das ist nun mal wahrlich nicht mein Gebiet. Ich nutze also gerne Podcasts, um mich selber fortzubilden, höre selten Musik, sondern zum Beispiel solche Dinge. Und jetzt soll ich eine Empfehlung aussprechen.
Nur wenn Sie möchten, müssen Sie nicht.
Da fällt mir spontan ehrlich gesagt keine ein. Ich höre viele verschiedene und möchte jetzt eigentlich ungern jemanden protegieren hier.
Okay, alles klar. Vielleicht noch der Hinweis zum Thema Wasserversorgung und Klimawandel. Gibt es aus dieser Reihe auch eine Folge mit Professor Grüning aus Steinfurt. Da haben wir auch mal zum Thema Wasser gesprochen. Also alle, die da jetzt vielleicht Lust zu haben, können ja vielleicht nochmal bei uns durch die Episoden schauen und sich das anhören. Herr Ruprecht, vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke Ihnen, Herr Schäfer.
Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant und ich hoffe, dass wir uns demnächst mal wieder zusammensetzen und vielleicht zu einem anderen Thema oder nochmal über dieses Thema
Danke Ihnen, Herr Schäfer, für die Einladung. War schön, hier zu sein. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es war nicht für Sie vollkommen trocken und nüchtern. Ökonomik hat ja manchmal den Nachteil, dass es dann doch sehr abstrakt wird. Und wir haben versucht, es zumindest lebenswirklich zu gestalten.
Meine Wahrnehmung war, dass das auf jeden Fall gelungen ist. Alles klar. Vielen Dank.
Danke.
Zum Abschluss dieser Episode wie immer noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du uns gern Feedback oder Themenvorschläge schicken möchtest, dann her damit. Entweder per E-Mail an podcast@fh-münster.de, Münster natürlich mit UE, oder via Social Media. Schreib einfach bei Facebook oder Instagram eine Nachricht an die Accounts der FH Münster. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib uns gern auch eine Bewertung und abonniere uns auf der Podcast-Plattform, auf der du so unterwegs bist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.